aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Selbstfürsorge sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von TUI TUI, faire Bekleidung für Kinder und Erwachsene. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Als eine Hörerin uns sinngemäß Selbstfürsorge als Thema vorgeschlagen hat und du mir diese Nachricht weitergeleitet hast, dachte ich so an eine Begegnung von uns beiden, die schon ein paar Jahre her ist. Da sagtest du sinngemäß, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hilft halt manchmal auch keine fucking Tasse Tee. Also ich weiß nicht, ob das fucking von dir kommt oder von mir. Aber so, das war so dieses, dass es halt einfach zu viele Menschen gibt, denen so gesagt wird, ja, mein Gott, ja, setz dich halt mal hin, trink halt mal eine Tasse Tee. Und dass das einfach manchmal es überhaupt nicht ist, was man braucht. Und aber manchmal doch so die Tasse Tee schon auch die Welt sein kann gleichzeitig. Ja, ich weiß ja, du bist Teetrinkerin. Und das waren so die ersten Bilder, mit denen ich gern einsteigen würde, zu sagen, wie ist deine Ampel heute? Hattest du heute eine Tasse Tee und hat sie dir gut getan?
Ich habe heute tatsächlich noch keinen Tee getrunken, was ungewöhnlich ist für mich, weil ich eigentlich damit immer in den Tag starte. Und daran merkt man auch schon manchmal so ein bisschen, ne? Es ist immer relativ, wie man wann für sich sorgen kann. Und heute hatte ich in meinem Tagesplan tatsächlich gerade sozusagen die Wahl zwischen einer entspannten Tasse Tee oder mit meinem Mann nochmal telefonieren, der gerade im Ausland ist, und habe mich dann für das Telefonat entschieden, weil ich das Gefühl hatte, das nährt mich gerade mehr als mein Earl Grey. Diese Selbstfürsorge-Geschichte ist aber genau deswegen eben so ein aus meiner Sicht total spannendes und herausforderndes Thema, weil sie auf der einen Seite so einen wichtigen Gedanken verkörpert, dass es wichtig ist, dass wir Menschen, jeder von uns, sich auch gut um sich selbst kümmert, und zwar körperlich wie seelisch, dass wir sozusagen nicht nur im Außen immer sind und uns um andere kümmern und uns darum kümmern, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern dass wir mit uns verbunden sind und gut zu uns sind, ja. Und gleichzeitig ist Selbstfürsorge in den vergangenen Jahren natürlich auch so ein Schlagwort geworden, um ganz viele Sachen zu verkaufen und um auch über gewisse gesellschaftliche Probleme und Missstände so ein bisschen hinwegzutünchen, als würde eben eine Tasse Tee oder ein warmes Bad richten können, was sozusagen strukturelle Probleme, ne, oder auch individuelle Probleme im Leben von einer Person anrichten können. Und da musste ich jetzt gerade, als du das erzählt hast, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich das gesagt habe mit dem Tee, aber das kann schon sein. Also ich glaube dir das, ich weiß es nicht mehr. Ich musste da jetzt gerade dran denken, dass ich vor kurzem in meiner Veranstaltung war, und da gibt's dann ja immer danach so einen Büchertisch, ne, wo ich dann signiere, wenn ich da auf der Bühne stand, und dann hatten die da alle meine Titel ganz hübsch aufgereiht, und dann hatte diese Buchhändlerin zusätzlich noch einen Kalender dahin gelegt, der nicht von mir war. Und das war so ein Mama, kümmere dich gut um dich selbst Kalender. Und da war praktisch für jede Woche ein Impuls, wie erschöpfte Mamas gut für sich sorgen können. Und dann hat sie einfach so gesagt, nach diese Buchhändlerin, das passt doch voll zu ihrer Arbeit. Deswegen habe ich das noch mit dazu genommen. Und dann war das halt so ein Kalender, wo so stand, nehmen Sie doch mal sich Zeit für eine Tasse Tee. Malen Sie doch mal ein Mandala. So, ja.
Ah, okay. Verstehe. Dann schöne soziale Situation, in die Autorinnen so kommen können. Ja, ja. Wie sage ich es dem Kinde? Ja?
Genau, und ich habe dann nichts dazu gesagt und habe immer wieder so gehört, wie diese sehr nette Buchhändlerin diesen Kalender quasi so angepriesen hat, neben mir stehend, als, und das würde noch perfekt zur Bindung ohne Burnout passen, und habe die ganze Zeit so gedacht, gar nicht. Und zwar nicht, weil ich dieses Produkt irgendwie schlecht machen will, ne? Also es kann durchaus Menschen geben, für die das ein wertvoller Impuls ist, aber weil ich so einen richtigen inneren körperlichen Widerstand gespürt habe, dass ich sozusagen auf der Bühne stand und 2 Stunden darüber gesprochen habe, wie wichtig es auch ist, sage ich mal, strukturelle Gründe für elterliche Erschöpfung, gerade auch mütterliche Erschöpfung, zu benennen und zu bekämpfen, und danach dann praktisch so ein bisschen so ein hey, vielleicht geht es dir ja besser, wenn du irgendwie
das haben wir
mal
heute für dich. Ja, ja.
Ja, so 5 Minuten was für dich gemacht hast. Und ich habe das auch dann schon wieder, also ich habe richtig so gemerkt, wie das so in mir gearbeitet hat, dass ich so dachte, das ist auch wieder so typisch, dass dieser Kalender dann so an Frauen adressiert ist, ne? Also Mama, kümmere dich gut um dich. Und dann eben auch so Tipps enthält wie, nimm dir doch mal 5 Minuten für dich. Wo ich so denke, das würde man halt keinem Vater in der Form so sagen, weil das sozusagen gesellschaftlicher Standard ist, dass sich Väter natürlich auch Mahlzeit für sich nehmen oder so. Aber den Müttern muss man sozusagen mit einem 20-Euro-Kalender dafür dann die Erlaubnis geben oder wie. Also ich war dann gleich schon wieder in so einem Gefühl drin von, ach, diese Selbstfürsorge ist einfach auch ein zweischneidiges Schwert. Die kann auch unglaublich banalisierend und teilweise so halb komisch bevormundend sein, weil natürlich auch schnell dann so ein Bild entstehen kann bei einer Person, die sowas geschenkt bekommt oder die in der Zeitschrift oder in einem Podcast oder so, ne, so einfach liest, achte einfach gut auf dich, lass Selbstfürsorge walten, dass das halt einfach ein weiterer Arbeitsauftrag ist auf unserer unendlichen To-Do-Liste und dass es wieder eine Form von individuellem Versagen darstellt, wenn mich 5 Minuten atmen auf dem Balkon oder eine Tasse Tee trinken nach einem 16-Stunden-Tag, nicht runterfahren und mir nicht ausreichen, um mich sozusagen wieder gut zu fühlen.
Jetzt haben wir die Essenz benannt, jetzt müssen wir sie doch ein bisschen auffächern. Also ja. Ich glaube, der erste Teil, also the good sides of Selbstfürsorge, ja. Wenn wir vielleicht da anfangen, ehe wir zu den evil sides of Selbstfürsorge ja. kommen. Was mir aufgefallen ist, als du vorhin erzählt hast, bei meiner penetranten T-Frage, hast du ja gesagt, sowas wie, ich glaube, das Gespräch mit meinem Mann, das nährt mich jetzt mehr. Also da hörte ich eine relativ aktive oder beziehungsweise aus der Erfahrung gespeiste Entscheidung für dich selbst. Mhm. Und das finde ich ungewöhnlich. Also ich finde das, was zumindest ich finde das eine reflektierte Art, die mir bei dir in anderen Kontexten auch auffällt, weil das was ist, was ich bei mir aktiver hervorrufen muss. Mhm. Also so irgendwie Panik, Chaos, müde, und dann wirklich zu sagen, okay, Oliver, was ist denn jetzt, was kannst du jetzt für dich, was wäre denn jetzt gut für dich? Mhm. Ob das jetzt möglich ist oder nicht, aber und da würde ich gerne so ein bisschen hingehen, weil das
ja.
ich einfach vermute, dass es nicht jeder und jedem als Tool so zur Verfügung steht.
Ja, absolut. Nee, und das würde ich auch absolut so unterschreiben. Also ich glaube, ich bin eine ziemlich selbstfürsorgliche Person. Ich glaube, ich kümmere mich wirklich im Alltag ganz gut um mich. Und das ist aber auch nichts, was einfach so von selbst gekommen ist. Oder das ist eine Fähigkeit, die ich mir letztlich auch angeeignet habe, über die Jahre sehr bewusst als eine als ein Tool, wenn du so willst, als ein Werkzeug, um meine mentale Gesundheit zu stärken, um mich selbst zu stärken für meinen Alltag. Ich glaube, dass ich persönlich dafür eine gute Ausgangsbasis hatte. Und da muss ich noch mal so ein bisschen auf diese Goldrichtigkeitsfolge zurückgreifen, dass sozusagen mir nie schwer fiel, mir vorzustellen, dass es mir natürlich zusteht, dass es mir gut gehen soll. Also ich erlebe das manchmal, wenn ich mit Müttern mich über Selbstfürsorge unterhalte, mit anderen Frauen in meinem Alter, dass die sagen, wenn ich mich einfach mal hinsetze und eine Pause mache, dann kriege ich sofort Schuldgefühle, weil ich das Gefühl habe, ich müsste produktiver sein und mehr tun. Und mein Selbstwert hängt so stark an der äußeren Leistung, die ich erbringe, dass ich mich immer faul und egoistisch fühle, wenn ich mal einfach nur was für mich tue. Und diese Schwelle, die war bei mir nicht in der Form, glaube ich, so da, sondern für mich war das immer durchaus einleuchtend, dass natürlich es mir gut gehen muss, wenn unser Alltag funktionieren soll. Und trotzdem habe ich aktiv lernen müssen und tatsächlich auch in Gesprächen mit PsychologInnen und TherapeutInnen, ich habe da ja auch viel über meine Arbeit, einfach sehr viele Kontakte in diese Welt hinein, so für mich verinnerlichen müssen, dass Selbstfürsorge nichts ist, was einfach so nebenbei und von selbst passiert, sondern dass es eben eine Entscheidung ist, zu sagen, so wie ich bestimmte Dinge in meinem Alltag hochhalte, ne, weil sie mir für meine Kinder wichtig sind oder weil sie mir beruflich wichtig sind, so wie ich mir bestimmte Routinen zugelegt habe, weil sie vielleicht für meinen Körper wichtig sind, muss ich sozusagen auch schauen, dass ich selbstfürsorgliches Denken und Handeln in meinen Alltag implementiere quasi, dass das zu meiner Selbstverständlichkeit wird, mich immer wieder zu fragen, was brauche ich, was nährt mich, was fehlt mir gerade, was kann ich mir Gutes tun, wie kann ich gerade sanft und liebevoll zu mir selbst sein. Und das war eine Lernreise, das habe ich vor 20 Jahren nicht so gemacht und damals vielleicht auch ein bisschen gedacht, ich brauche das auch nicht so. Also das, was sich so nebenbei und von selbst ergibt, reicht. Und das ist sicherlich auch der Erfahrung von mancher Überforderungssituation geschuldet, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss Selbstfürsorge in meinem Leben zu einer wirklich bewussten Priorität machen. Und zwar nicht als Notrufknopf, den ich sozusagen drücken kann, wenn gar nichts mehr geht, sondern als tägliche Routine. Und für mich ist das mittlerweile, das klingt vielleicht für andere ungewöhnlich, wirklich absolut normal, mich mehrmals am Tag quasi so selber zu fragen, ne, wie geht's mir gerade, was fehlt mir, was brauche ich, was könnte ich mir jetzt Gutes tun? Und das hat mir eine große Verbesserung meiner Lebensqualität gebracht. Und es hat mich auch an vielen Stellen fürsorglicher und feinfühliger gegenüber den Bedürfnissen meines Umfelds gemacht. Weil wenn man so mit sich in Kontakt ist und immer wieder so sich fragt, ne, was brauchst du jetzt? Dann ist sozusagen es total naheliegend, sich danach quasi zu fragen, was könnte mein Kind jetzt brauchen? Oder vielleicht braucht mein Kind jetzt das Gleiche oder was anderes. Aber also, dass man überhaupt einfach diese Bedürfnisse so aktiv mitdenkt, das macht natürlich was damit, wie präsent einem insgesamt dieses Thema Bedürfnisse im Alltag ist.
Weiß ich nicht. Also nur beim allerletzten Punkt ja, würde ich
weiß
einhaken.
Weiß nicht, wie du da mitgehst. Ja,
ja, weil es einerseits glaube ich schon, was du vorhin andeutest, ist so eine, also dieses, ne, den Vätern werden die 5 Minuten immer gerne gegönnt. So, das ist selbstverständlich klar, der braucht sein was auch immer. Und es glaube ich schon auch Züge von, sagen wir mal, vermeintlicher Selbstfürsorge geht, die in so einen Egoismus rutschen können. Also wenn man in so einem Meditationsretreat oder in so einem Yoga-Studio war, der wird auf jeden Fall auch Menschen treffen, denen es fucking wurscht ist, ob deine Matte noch Platz hat hier im Studio.
Ja,
also
ja,
weißt
ja.
du so, ich assoziiere jetzt ein bisschen wild, aber ich hoffte es und es wäre schön und ich an sich stimme ich dir sehr zu, zieht dieser Geist mal ein, zieht er durchs Haus, ne? Also da, ich merkte nur so einen gewissen Widerstand, dass nicht alles, was wir uns ermöglichen oder erlauben wir auch gleichzeitig anderen um uns herum.
Absolut, ja.
Umso schöner, wenn wir es tun. Also das wäre so toll, da hinzukommen. Und ich kann dir bestätigen, dass du deinem Umfeld gegenüber und so. Aber der Mechanismus, über den könnte man auch nochmal nachdenken.
Ja, und ich finde es sehr gut, dass du da einhakst, denn du hast natürlich völlig recht. Also ich erlebe das ganz oft auch in Gesprächen mit anderen Eltern. Es gibt manchmal so eingeschliffene Beziehungsdynamiken, gerade in Paarbeziehungen, wenn man gemeinsam mit sich um ein Kind kümmert, dass eine Person sich sehr gut um sich selbst kümmern kann und eine Person weniger und dadurch sich dann wirklich aber auch so eine Ungleichheit einschleift, weil die Person, die sich um sich kümmert, das Gefühl hat, ich mache das einfach, was ich brauche und mein Gegenüber könnte das ja auch machen. Das will das anscheinend nicht oder das braucht das anscheinend nicht so sehr. Und dann dieser nächste Schritt zu sagen, vielleicht ist diese Person anders sozialisiert oder hat aus anderen Gründen einfach mehr Schwierigkeiten damit, sich auch für sich rauszunehmen, was sie braucht, erfolgt dann gar nicht. Und natürlich kann dann auch schnell aus einem selbstfürsorglichen Verhalten ein gewisses egoistisches Verhalten werden. Also wie viele Freundinnen von mir wirklich Aggressionen kriegen, weil ihre Männer so lange auf dem Klo verschwinden. Also sagen, ich gehe mal eben und dann 1,5 Stunden irgendwie mit dem Handy auf der Toilette rumhängen, weil sie halt einfach sich rausziehen wollen aus diesem stressigen Familienleben und währenddessen muss ihre Partnerin alles allein auffangen. Das würde ich jetzt nicht mit gesunder Selbstfürsorge gleichsetzen, obgleich es sich wahrscheinlich anfühlt in dem Moment für diese betroffenen Väter nach so einem, ich tue mir doch nur einen Moment halt was Gutes. So, das wird ja wohl möglich sein. Ne? Und,
das Bild ist nur Wahnsinn.
Naja, das ist halt so, ich krieg das erzählt.
Voll.
Und ich was ich selbst meinte, da muss ich vielleicht wirklich noch stärker bei mir bleiben. Also die Art und Weise, wie ich Selbstfürsorge gelernt habe und praktiziere, ist eben keine Selbstfürsorge, die sozusagen sagt, ich zuerst und dann gucken wir mal, was noch an Ressourcen übrig bleibt für andere, sondern die wirklich auf so eine sehr, ich sage jetzt das schwierige Wort, achtsame Weise sagt, ich bin auch wichtig. Ich bin nicht wichtiger als alle anderen. Ich kann meine Bedürfnisse auch zurückstellen. Ich nehme mein Umfeld wahr und schaue, welche Akte von Selbstfürsorge wann auch passend sind, aber ich bin in Kontakt sozusagen mit meinen Bedürfnissen.
Ja.
Und selbst wenn ich ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt bekommen kann oder mir selbst auch nicht erfüllen kann, dann nehme ich das wahr und dann wertschätze ich das sozusagen. Ne? Also ich gehe dann quasi wie in Austausch mit mir selbst und sage zu mir quasi, du hättest jetzt sowas von diese Teepause verdient. Leider ist die gerade nicht drin. Das ist mega tapfer von dir, dass du jetzt stattdessen Hausaufgaben begleitest, Windeln wechselst, was auch immer. Und diesen Tee, den holen wir uns irgendwann noch. Also den hast du noch gut sozusagen. Der fällt jetzt nicht einfach hinten runter. Super. So, ne?
Genau, super. Aber wir haben kurz festgestellt, das wäre es jetzt.
Es wäre jetzt dran. Und es ist nicht quasi einfach eine Normalität, dass ich funktioniere und funktioniere und gar nicht mehr mich frage, was wäre stattdessen jetzt vielleicht dran. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen, gerade auch als Menschen in Fürsorgeverantwortung, einen Alltag leben können, wo wir ständig uns geben, was wir brauchen. Also wir muten uns immer wieder Zumutungen zu. Für mich ist jeder Morgen, wo der Wecker klingelt, eine Zumutung gegen meine Selbstfürsorge, die verlangen würde, dass ich weiter schlafen darf. Aber das ist was anderes, ne? Ob ich da so ein bisschen mir selbst gegenüber diese freundliche, wertschätzende Haltung an den Tag lege. Das ist echt krass von dir, dass du jetzt aufstehst zum 100.000. Mal gegen deinen Biorhythmus für deine Kinder. Oder ob man quasi so ein bisschen eher diese harte innere Stimme gegen sich selbst hat, im Sinne von, warum fällt dir das jetzt schon wieder so schwer? Also, ne, wenn man das so paraphrasieren will, reiß dich mal zusammen, machen andere Leute auch, stell dich nicht an, so irgendwie. Ne? Das heißt, für mich ist Selbstfürsorge ganz stark eine Haltung und ganz stark eine Frage davon, wie wir sozusagen mit uns selber umgehen, wie wir in Anführungszeichen mit uns selber sprechen. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich von Person zu Person sehr verschieden, diese, sag ich mal, diese innere Ansprache. Also ich bin ja ein Mensch, das merkt man, wenn man mich kennt, der sehr in Sprache denkt und agiert und so. Ich schreibe, ich spreche, ich mach ganz viel über Sprache aus. Und deswegen ist für mich Selbstfürsorge tatsächlich auch wirklich mit so einer inneren Stimme verknüpft. Also wirklich mit tatsächlichen Worten, die ich quasi in meinem Inneren formuliere, mir selbst gegenüber, um mir was Gutes zu tun. Und ich weiß aber, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, sie haben gar nicht so eine innere Stimme, die in ausformulierten Sätzen mit ihnen spricht, sondern sie haben eher so ein diffuses Gefühl von, ne, ich bin jetzt unausgeglichen oder ich fühle mich jetzt schuldig oder so. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob sozusagen dieser Rat, den ich mal bekommen habe, meine innere Stimme quasi bewusst auf Fürsorge zu trainieren, für andere Leute so hilfreich wäre. Weil wenn man natürlich gar nicht solche Sätze in sich hört quasi, während man so durch den Alltag geht, kann man vielleicht auch nicht so leicht sagen, ich treffe jetzt eine bewusste Entscheidung darüber, welche Sätze ich mir selber sagen will, während ich so durch meinen Alltag gehe. Ergibt das Sinn für dich?
Auf jeden Fall. Also, wer bin ich, über deine innere Stimme zu werten? Ja, klar. Ich habe darüber nachgedacht, was diese innere Stimme dir denn wohl anbietet. Weil, sagen wir mal, manche Menschen sagst du, haben die innere Stimme, manche haben sie vielleicht gar nicht, manche spüren ihre Zustände deutlich körperlich, die anderen auch wieder überhaupt nicht. Vermutlich gibt es da sehr viele Varianten. Aber was im Angebot steht, glaube ich, ist ja auch wieder eine Frage von Prägungen, Erfahrungen, dem Nervensystem und allem Möglichen. Also sozusagen, wenn jetzt deine innere Stimme immer sagen würde, Iss ein Snickers und iss noch ein Snickers.
Ja. Die gibt's auch, ja.
Verstehst du? Dann wäre das ja eine Ersatzhandlung, ja.
Ja.
Darüber habe ich jetzt nachgedacht, also wie man die innere Stimme denn so trainieren kann. Ja.
Nee, also du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist natürlich oft so, dass wenn wir dieses Bild der inneren Stimme nochmal so bemühen wollen, diese innere Stimme ja nicht immer total sortiert und reflektiert quasi wie so ein Audio-Narrator irgendwie durch unseren Tag uns führt und sagt, du brauchst jetzt dies, du brauchst jetzt das, sondern ganz oft fühlen wir ja tatsächlich irgendeinen spontanen Impuls, also sowas wie, ich will jetzt was Süßes essen oder ich will jetzt Candy Crush spielen oder ich habe jetzt keinen Bock mehr oder mir ist alles zu laut oder so oder wir sind einfach genervt, gestresst, irgendwas und haben nicht sofort immer die verbal ausformulierte Erklärung parat, inklusive Lösungsvorschlag, was uns jetzt helfen könnte, sondern wir fühlen uns einfach unterschiedlich über den Tag hinweg und wir haben alle möglichen Impulse und wie diese Impulse mit unseren Gefühlen und mit unseren Bedürfnissen zusammenhängen, das ist ja oft alles total miteinander verknotet. Und ich habe über sehr, sehr viele Jahre für mich mir so ein bisschen so eine Art System erarbeitet, quasi, wenn ich so einen Impuls spüre, ja, es ist 16 Uhr und ich habe auf einmal einen absoluten Hieper auf einen Snickers, als Beispiel jetzt, weil du das genannt hast, dann quasi kurz innezuhalten und so eine Art Mini-Check zu machen und zu sagen, okay, du willst jetzt das Snickers essen, das ist erstmal voll gut, dass du mir das sagst, Körper und Seele. Jetzt gucken wir mal kurz, was dahinter stehen könnte sozusagen. Hast du Hunger und zu wenig gegessen? Bist du unterzuckert? Geht es wirklich um ein körperliches Bedürfnis? Ist es eher ein seelisches Ding? Hast du das Gefühl, du bist unausgeglichen? Du hast das Gefühl, du hast jetzt auch echt mal eine Belohnung verdient? Hast du das Gefühl, dir fehlt eigentlich Wertschätzung, was auch immer so, ne? Und das geht aber alles in Sekundenschnelle. Also ich stehe da nicht und sortiere eine halbe Stunde, sondern ich überlege das ganz kurz. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist immer von einem Ort von Sanftmut getragen. Das heißt, ich versuche entweder mir zu sagen, hey, ich weiß, du willst jetzt gerade einen Snickers, aber ich weiß, es würde dir jetzt auch nicht gut tun, einen Snickers zu essen. Jetzt gerade, ich biete dir stattdessen was anderes an. Ja, wir machen jetzt das und das oder keine Ahnung, du kannst jetzt mit deinem Mann telefonieren, was auch immer. Oder ich sage mir selber, wenn das jetzt gerade auch möglich und verfügbar ist, okay, ich spüre diesen Impuls bei dir, ne? Ich bin da wirklich wie so im Dialog mit mir selbst. Dann gehen wir jetzt zum Supermarkt und kaufen einen Snickers, ja? Und das isst du dann bitte auch mit Genuss und ohne Schuldgefühle, weil das hast, ne? Das ist jetzt sozusagen das, womit wir uns entschieden haben, Körper und Seele jetzt gerade zu geben, wonach sie verlangen. Und das kann durchaus auch sein, dass ich spüre, das ist jetzt kein Hunger, das ist jetzt auch keine Unterzuckerung, das ist jetzt ein emotionales Bedürfnis, das ich mit diesem Snickers stille. Und ich finde es völlig legitim zu sagen, klar, dann darfst du jetzt, ne, zur Seelenströstung einen Snickers essen. Aber mir ist es wichtig, aber das ist über die Jahre gekommen, quasi nicht einfach dann zum Küchenschrank zu gehen und sozusagen ohne nachzudenken einen Snickers nach dem anderen in mich reinzustopfen, sondern einmal kurz so praktisch diese Ebene aufzumachen von, was ist hier los? Warum?
Wofür steht's?
Will ich das und brauche ich das jetzt gerade? Und um das gleich auch dazu zu sagen, natürlich gelingt mir das nicht immer. Es gibt immer wieder auch einfach Momente, wo ich im Stress bin oder wo ich sehr müde bin, wo ich auch richtig so ein bisschen so ein trotziges inneres Ich habe, das dann so sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Analyse, ich will jetzt Snickers, weißt du? Und auch das finde ich völlig legitim, dann zu sagen, muss auch nicht alles immer hinterfragen, dann ist halt ein Snickers so, ja. Aber für mich persönlich war das ein ganz wertvoller Schritt, das zu üben und zu lernen, bei manchen dieser Impulse mal so einen kleinen Moment innezuhalten, wirklich einfach innezuhalten und, ich sag mal so, 20 Sekunden Aufmerksamkeit nach innen zu geben und zu schauen, was steckt da jetzt eigentlich dahinter oder warum brauche ich das jetzt oder was für unerfüllte Bedürfnisse, die ich mir gerade vielleicht nicht erfüllen kann, stehen da eigentlich dahinter. Aber ich merke, während ich das so erzähle, dass das irgendwie so ein bisschen sich komisch anhört, wenn man das so ausformuliert, weißt du?
Nee,
das
eigentlich
ist ja eigentlich
gar nicht,
so ein innerer Prozess. Ja,
ja, aber mich hat ja nur, ich habe dich da auch so ein bisschen auf das dünne Snickers-Eis geschoben, weil ich wollte ja einfach nur wissen, wie, das sind ja so Ersatzhandlungen der Regulation.
Na klar.
Würde Kathi Bonnet wahrscheinlich jetzt sagen. Ja. Und das ist natürlich viel leichter trainiert, wenn man schon so oft diese Snickers zu diesem Snickers gegriffen hat, als wenn man halt eben jenes tut, was dran wäre. So. Und natürlich, manchmal ist es einfach nur, oh Gott, wir kommen da nicht mehr raus. Manchmal ist es einfach so ein Snickers-Moment.
Wir müssen die Folge umbenennen.
In den allermeisten Folgen wäre es halt was anderes gewesen. Ja.
Ja. Und was ich eben meinte, um das nochmal kurz anzuknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, diese Form von sozusagen innehalten und kurz hinspüren, was ist denn jetzt wirklich los? So, die habe ich mir quasi für mich selbst angewöhnt und habe dann gemerkt, wenn man das quasi übt und trainiert, dann ist es mir persönlich so gegangen, dass sich das quasi auch auf meinen Umgang mit meinem Umfeld übertragen hat. Dass, wenn ich dann gemerkt habe, jemand in meiner persönlichen Umgebung verhält sich in irgendeiner Weise, dass dann sozusagen bei mir auch schnell dieser Impuls anspringt, zu denken, was steckt da jetzt wohl dahinter oder so, ohne jetzt alle Leute psychologisieren zu wollen. Aber mir hat das dann teilweise eben geholfen, eben bei einem Wutanfall eines Kindes oder so eben leichter auch innerlich zu denken. Ja, wahrscheinlich hat das jetzt gerade so einen Snickers-Moment, wenn wir das jetzt so nennen wollen, anstatt sozusagen mich provoziert oder angegriffen zu fühlen oder so. Das fand ich für mich persönlich in meiner Entwicklung ein ganz coolen Schritt, das einfach so zu beobachten, wie diese Fürsorglichkeit mir selbst gegenüber auch zu einer größeren Sanftmut meinem Umfeld gegenüber geführt hat. Und gleichzeitig, das ist wirklich ganz wichtig, will ich das überhaupt nicht verklären. Das macht einen nicht zu Mutter Teresa und nicht dazu, dass zu einer Person, die jetzt nie genervt ist oder ausrastet oder irgendwas. Aber für mich war diese Selbstfürsorgereise, wenn man das so beschreiben will, vom ersten Mal, wo ich davon gehört habe, bis heute so, echt eine, die in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Und das ist ja längst nicht bei allen psychologischen Konzepten, die einem so im Laufe des Lebens begegnen, der Fall. Also manchmal liest man ja auch Dinge und es klingt gut und man merkt, es bringt mir im Alltag gar nichts. So.
Nee, aber ich glaube, dass es einfach die positive Seite davon ist, du gewinnst ein bisschen Klarheit, du übernimmst ein bisschen Verantwortung und das bedeutet natürlich vermutlich, dass das Zusammenleben mit dir ein bisschen einfacher wird, weil du nicht jedes Bedürfnisgefühl und sonst was halt ausagierst, im Zweifelsfall mit denen, die es halt aushalten müssen, nämlich die engsten Menschen um dich herum. Ja, also natürlich ist der Umgang dann mit anderen Menschen vermutlich oft ein bisschen leichter, wenn man sagt, ja, da war ich auch schon, da geht es um was anderes, ja. Und die negativen Seiten natürlich sind, dass wir alles, was nicht klappt, uns selber zuschreiben. Also der Gedanke von vorhin, dass wir dann immer sagen, dann selbst regulier dich halt mal noch ein bisschen länger. Also was ist mit dir los? Ja, warum?
Ja, und ich hatte, also für mich war dieser Begriff der Selbstfürsorge, weil er eben für mich eine positive Veränderung gebracht hat, immer sehr positiv besetzt. Und ich hatte den aber immer auch in der Weise verstanden, dass eben diese Selbstfürsorge nicht andere Formen der Fürsorge ersetzt, sondern dass Selbstfürsorge andere Formen der Fürsorge ergänzt. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Mann oder meine Eltern oder meine Freunde sich nicht mehr um mich kümmern sollen, weil ich alles alleine mache, sondern ich hatte immer das Gefühl, das gibt mir eine große Selbstwirksamkeit, mich sozusagen gut um mich selbst kümmern zu können, aber natürlich brauche ich trotzdem auch ein soziales Umfeld, das mich trägt. Und deswegen war ich vor einiger Zeit ganz überrascht, als ich einen relativ wütenden Artikel gelesen habe in einer englischsprachigen Zeitschrift und ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wo oder was das war, aber die Überschrift war, wir brauchen keine Selbstfürsorge, wir brauchen Community Care. Und dann wurde da quasi diese These aufgestellt, dass in unserer modernen, individualisierten Gesellschaft es so typisch ist, dass selbst der Akt der Fürsorge, der ja traditionell immer ein Akt der Fürsorge für ein Gegenüber war, jetzt quasi mit dem Selbst verknüpft wird, sodass wir uns da auch noch alleine drum kümmern sollen. Und dann war quasi die These dieses Artikels zu sagen, in Zeiten von Selbstoptimierung kriegen wir jetzt also auch noch die Selbstfürsorge auf unsere To-Do-Liste gepackt und sind sozusagen selber schuld, wenn wir uns nicht fürsorglich genug genährt fühlen, Weil das können wir nicht auch noch unserem Umfeld anlasten, weil Selbstfürsorge ist ja das Gebot der Stunde. Und da wurde dann eben ganz stark dafür plädiert zu sagen, Selbstfürsorge ist, also im Prinzip stand in dem Artikel drin, die Idee von Selbstfürsorge ist Bullshit. Natürlich können wir nett zu uns selbst sein, aber echte Fürsorge können wir eben nur in Gemeinschaft und Verbindungen erfahren. Und wir sollten auf keinen Fall auf diesen kapitalistischen Trick reinfallen, dass wir uns Badebomben und Teebeutel und Yogamatten kaufen müssen, um sozusagen Selbstfürsorge zu praktizieren, sondern echte Fürsorge gibt es nur in Gemeinschaft, in Verbindung, in sozialen Beziehungen und da auch kostenlos. Ne? Wir müssen einfach nur wieder in soziale Beziehungen investieren. Und die These von diesem Artikel war, dass dieser Selbstfürsorgebegriff halt ein kapitalistischer Marketingbegriff ist, der uns dazu bringen soll, jede Menge Scheiß zu kaufen, den wir nicht brauchen, weil sich zwischenmenschliche Beziehungen nicht kapitalisieren lassen. Und das fand ich einen total interessanten und auch aufwühlenden Gedanken, weil ich auf einmal dachte, ja, wenn man Selbstfürsorge natürlich so versteht, dann ist das total wahr. Also dann ist das total richtig, dass wir auch kritisch mit diesem Begriff umgehen müssen.
Genau. Ich glaube, da schwingt auch der ewige Vorwurf nicht gut genug mit, der dann da immer so mitschwingt. Und das macht es ja so ekelhaft. Und das sorgt ja dafür, dass du in irgendeiner Disziplin nie gut genug bist, weil du ja dich selber dann anscheinend nicht gut versorgt hast. Und dann, dann kann dir auch keiner mehr helfen. Und das macht es ja so ekelhaft. Ja. Also neben den emotionalen Beziehungen sind es halt einfach auch ganz krasse strukturelle Dinge, die der Selbstfürsorge einfach im Weg stehen. Mhm. Also wie soll ich bei Sorgen über eine Steuernachzahlung, bei mangelnder Unterstützung durch meinen Partner, durch Institutionen und so weiter, wie soll ich bei all diesen Dingen dann auch noch heiter gelassen Selbstfürsorge machen?
Also ja, klar.
So viel Tee gibt's nicht.
Das kann ganz stark zu so einer Individualisierung von Problem führen. Und es ist gleichzeitig vielschichtig. Ich hatte irgendwann mal vor langer Zeit in einem Blogpost sowas geschrieben wie Selbstfürsorge, das sind keine Vollbäder, das sind keine Mandalas, die wir malen, das sind keine fucking Meditationen, so ungefähr. Echte gelebte Selbstfürsorge ist eine Frage der Haltung, der Selbstwertschätzung, die wir sozusagen tagtäglich praktizieren. Also irgendwie so. Und war da so ein bisschen kämpferisch drauf. Und da haben mir dann auch mehrere Mütter geschrieben, hey, ganz ehrlich, für mich ist das ein Akt der Selbstfürsorge, mal ein Vollbad zu nehmen. Das, was du gerade skizzierst, ist uns eine Nummer zu groß. Da, wo ich herkomme, da, wo ich lebe, ist der Akt als Mutter zu sagen, und ich nehme jetzt ein Bad und keiner kommt hier rein in der Zeit, die Selbstfürsorge, die ich praktizieren kann und will, dieses Bild von, ich bin den ganzen Tag in Kontakt mit meinen Bedürfnissen und checke meine Impulse und gebe da eine fürsorgliche innere Stimme rein, das ist mir alles viel zu viel, das ist für mich so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit. Lass mich doch Freude haben an meinen kleinen, meinetwegen auch kapitalistischen, weißt du, Selbstfürsorgeakten, im Sinne von, ich gönne mir bei Starbucks einen Kaffee mit extra Schuss Sirup oder was, wenn ich das Gefühl habe, das sind die Momente, in denen ich mir was Gutes tun kann. Und das hat mich so ein bisschen demütig gemacht, weil ich dann dachte,
da hatten sie recht,
ne? Da haben sie auch recht. Und das hat dann auch wieder was mit Privilegien zu tun, ob man einen Alltag lebt tatsächlich, wo man sagen kann, für mich ist Selbstfürsorge was auf so einem ganz deepen Level, hat ganz viel mit Selbstreflexion und so zu tun, ja. Oder ob man auch manchmal sagt, hey, ich zwacke mir von unserem Haushaltsbudget 4 € die Woche ab für irgendwas Schönes für mich. Eine Zeitschrift, eine Badebombe, ein Kaffee.
Das stimmt.
Lass mir doch bitte diese kleine Freude meines Alltags, mit der ich mir was Gutes tue. Das ist nämlich alles, was bei uns gerade geht. Mehr als einfach nicht zu wollen.
Genau, aber also dich in Schutz nehmen. Ja. Also ich verstehe die Reaktion total. Ich schicke auch jedem wirklich einen Snickers, den ich beleidigt haben sollte, weil es genau seine oder ihre Mikromaßnahme war.
Ja.
Weil genau das wollten wir, glaube ich, beide nicht sagen, sondern nur ein Vollbad mit einer Badebombe, super Sache. Nur wenn es das nicht ist, dann denk noch einen Moment darüber nach, weil ein zweites Vollbad am gleichen Tag wird es nicht besser machen. Mhm. Also manchmal ist das Vollbad genau das, was du brauchst. Have it. Enjoy it. Und das ist jetzt, darüber hat sich hier, glaube ich, wirklich niemand lustig gemacht, sondern nur, es sollte, glaube ich, ja immer nur der Hinweis sein zu sagen, wenn du danach immer noch das Gefühl hast, es ist zu viel und ich krieg mich nicht runter, mir fehlt was, dann kannst du auf jeden Fall noch weiter über Selbstfürsorge nachdenken. Oder mit deiner inneren Stimme in Austausch gehen und so weiter und so fort. Aber nicht alles kriegt man alleine hin.
Genau, und es ist nicht deine alleinige Verantwortung, genau, sozusagen, das zu fixen. Genau. Genau.
Du musst es nicht immer alles fixen, sondern dann such dir Unterstützung, um es zu fixen.
Ja, und die ist natürlich unterschiedlich verfügbar. Also für mich ist, für mich persönlich in meinem Leben ist eben aktive Selbstfürsorge sehr stark auch damit verknüpft, aktiv Verbindung zu suchen. Ne? Also für mich ist es auch ein Akt der Selbstfürsorge, zu meinem Mann hinzugehen und zu sagen, ich fühle mich gerade völlig überwältigt vom Rechnungen schreiben. Kannst du das bitte für mich machen? Ja, und dann entlastet er mich damit. Sowas, also weißt du, so ganz alltagspraktische Sachen. Aber das ist natürlich auch nicht in jedem Setting so gegeben, dass man immer Personen um sich herum hat, wo es sicher ist, sich mit so einer gewissen emotionalen Verletzlichkeit zu zeigen und wo man auch auf so einen Hilferuf oder Verbindungssignal hin dann diese Rückmeldung bekommt oder diese Reaktion bekommt, die Antwort bekommt, die man da bräuchte. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es für manche Menschen die einzige Chance ist, Fürsorge zu bekommen, wenn sie sich um sich selbst kümmern. Und auch dazu kriege ich immer wieder Nachrichten, gerade auch zum Beispiel von vielen alleinerziehenden Müttern, die wirklich alleinerziehend sind. Also nicht,
die habe ich auch gerade gedacht,
im Team erziehend, aber halt in unterschiedlichen Wohnungen oder so, sondern wirklich komplett auf sich allein gestellt, die mir oft erzählen, mir fehlt das wirklich auch, dass sich jemand mal um mich kümmert. Ich wünschte, das gäbe es in meinem Leben. Aber ich habe für mich trotzdem erkannt, wenn ich mir selber hin und wieder etwas Gutes tue, ist das besser als nichts. Das stopft nicht komplett diese Lücke, aber es ändert trotzdem was in meinem Leben und in meinem Erleben von meinem Alltag, wenn ich ganz bewusst mir auch sozusagen Räume für mich schaffe, ne? Aber du hast absolut recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Selbstfürsorge hat sehr, sehr viel auch mit Privilegien und mit strukturellen Themen zu tun. Und es kann einen wirklich manchmal ein bisschen aggressiv machen, wenn man sieht, wie zum Beispiel gerade auf Social Media höchst privilegierte Menschen manchmal so ihre Form von Hashtag Selfcare dann in die Welt tragen. Und quasi so tun, als hätten sie das Geheimnis eines glücklichen Lebens geknackt, weil sie eine bestimmte Morgenroutine haben oder so. Ich glaube, du bist da gar nicht so unterwegs und kennst diese Videos nicht. Aber wenn du dir vorstellst, irgendeine sehr gut aussehende Person, kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, zeigt sozusagen ihre Selfcare-Routine. Und die Selfcare-Routine ist, sie steht morgens um 5 auf, macht erstmal entspannt Yoga, trinkt so einen grünen Matcha, schreibt in ihr Dankbarkeitstagebuch, macht eine kleine Meditation, formuliert die Ziele für ihren Tag, hält die auf so einem ästhetischen Board in der Küche fest und spricht dann so in die Kamera, wenn du so in den Tag startest, weißt du?
Geschminkt oder gepflegt, rasiert und
kannst du auch so glücklich und entspannt sein wie ich, so ungefähr. Und dann kommt Produktwerbung natürlich für das Matcha und für die Yogamatte und für den Dankbarkeitskalender und alles. Dann merkst du schon als normaler Mensch so, dass das einen auch regelrecht aggressiv machen kann, weil man so denkt, du bist nicht glücklich entspannt, weil du Matcha trinkst, du bist entspannt, weil du unfassbar Geld hast und ein krass privilegiertes Leben lebst und von meinen Stressfaktoren keine Ahnung hast.
Ja, noch ne? Ja, oder noch weiter. Wer weiß denn, ob er oder sie wirklich entspannt ist oder ob das jetzt schon der 8. Dreh war und das scheiß Video noch nicht geklappt hat.
Ja,
also gut. Verstehe.
Das ist nochmal so eine eigene Ebene, sag ich mal, dieser Diskussion. Ne? Dass das wirklich teilweise natürlich auch fast schon in karikaturhafterweise zu einem Marketinginstrument manchmal gemacht wird. Dieses, schau an, wie entspannt und selbstfürsorglich ich bin. Das kannst du auch sein mit folgenden Produkten.
Hm. Ich Ja, also ich dachte noch darüber nach, dass Selbstfürsorge eine ziemliche Power hat, aber für dieses Umfeld auch manchmal verunsichernd sein kann. Also wenn du nämlich ja, wie bei Veränderung ja immer, also wenn du anfingest in deinem, jetzt für dich einen, welches auch immer, Selbstfürsorge, Fürsorgehaltung, Ritual, irgendwas in deinen Abläufen zu ändern, weil du sagst, das ist mir zu viel oder das strengt mich an, dann hast du immer meistens ein Umfeld, das um dich herum, das sagt, was, wieso Veränderung? Also können wir das bitte irgendwie so beibehalten? Wieso? Was fängst denn du jetzt plötzlich an, da irgendwie Veränderungen hier reinzutragen?
Ja.
Das finde ich immer nicht leicht, weil ich kenne das halt so, du bist quasi auf dem Weg und denkst, ich könnte ja mal so ein bisschen was verändern, vielleicht täte mir das gut und du kannst es ja noch gar nicht so oft ausformulieren, also sagen, das ist es, was ich brauche und dann geht's mir besser, das müsst ihr jetzt wissen und haben wir das jetzt alle hier beschlossen, okay, prima, sondern man fängt ja so an und diese Veränderung verunsichert ja aber auch und löst dann oft so negative Reaktionen im Umfeld aus. Und wie damit umgehen, mit diesem Spannungsfeld der Veränderung, das finde ich immer noch nicht leicht, ja.
Absolut, ja. Ja, und Selbstfürsorge bewegt sich eben ja auch insgesamt in so einem Spannungsfeld, dass wir einerseits gut daran tun, uns gut um uns selbst zu kümmern und andererseits haben wir nun mal bestimmte Verpflichtungen und Aufgaben und Dinge, die einfach auch gemacht werden müssen, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was dann manchmal für Unfrieden sorgen kann in Paarbeziehungen, wenn Leute dann sehr unterschiedliche Prioritäten setzen. Also ich persönlich habe sozusagen eine sehr starke selbstfürsorgliche Stimme, die mir bei allem und jedem immer sagt, du kannst es auch lassen, ja? Und dann war es für mich, und das ist manchmal sehr befreiend, weißt du? Aber dann war es für mich schon auch natürlich ein Lernprozess, diese sehr sanfte, sehr liebevolle, alles ist gut, es ist alles immer okay, du darfst dich immer auch gegen alles entscheiden, so Stimme zu hören und wertzuschätzen, aber gleichzeitig auch natürlich zu lernen, in welchen Situationen kann ich dieser Stimme quasi folgen und in welcher Situation auch nicht. Also wenn ich sozusagen, jetzt so ein bisschen im Extrem gesprochen, den ganzen Tag immer alles nur nach dem Lustprinzip entscheiden würde und bei jeder Aufgabe, ob sie meine Arbeit betrifft oder den Haushalt oder die Kinder, immer auch sagen würde, ich muss ja auch nicht, ich sorge jetzt gut für mich, ich wasche keine Wäsche, ich koche kein Essen, auf den Text habe ich auch keine Lust, ich habe auch keinen Bock, den Vortrag heute Abend zu machen, müssen die Leute mit klarkommen, Selbstfürsorge halt so, weißt du?
Blöder Podcast, ja, klar.
dann würde das auf Dauer auch natürlich negative Folgen haben in verschiedener Hinsicht und deswegen diese Stimme, die ja manchmal in der Persönlichkeitspsychologie als der innere Antreiber beschrieben wird, die so ein bisschen sagt, so komm, das ist jetzt dran, mach mal, die hat oft so einen negativen Ruf im Sinne von, ne, die pusht uns und das ist so die Stimme der Leistungsgesellschaft und so, aber ich glaube, die brauchen wir schon auch. Also Selbstfürsorge allein bringt uns halt nicht durch unseren Alltag, sondern es muss eben diese Balance geben, dass wir manchmal auch dieses so Arschbacken zusammenbeißen und los, weißt du, was ich meine? Und im anderen Fall dann aber auch dieses und jetzt darfst du atmen und Nein sagen und was nicht machen und bist ein genauso wundervoller Mensch, wenn diese Spülmaschine jetzt unausgeräumt bleibt. So, ne? Also wir brauchen das beides. Und wie du sagst, dass das soziale Umfeld, das man hat oder seine Familie im engsten Kreis, die muss man auf so einer Reise auch echt so ein bisschen mitnehmen und aufpassen, dass man auf seiner neu entdeckten Selbstentdeckungsjourney da quasi auch nicht so übers Ziel hinausschießt, im Sinne von, ich bin jetzt so begeistert von meinem neuen Selbstfürsorgetrip, dass ich gar nicht mehr sehe, was es mit dem Umfeld macht. Aber wir dürfen dem Umfeld natürlich auch was abverlangen. Also gerade in Familien ist es relativ häufig so, dass sich dann irgendwie auch so Routinen ausgeprägt haben, wo eben Eltern sehr wenig für sich tun und dann irgendwann erkennen, das tut uns nicht gut, wir müssen mal wieder einen Sport machen oder was auch immer. Und dass dann die Kinder oft so ein bisschen gegenpushen, weil die fanden das vorher einfach auch gemütlich.
Besser, klar.
Ja, so. Ja. Und da dann eben nicht sich sofort wieder einbremsen zu lassen, sondern auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, klar war das für dich cool, als ich jeden Tag zu verfügbar war, jeden Nachmittag und jeden Abend zum ins Bett bringen. Und wenn ich jetzt zweimal die Woche zum Sport gehe und dann nicht da bin, ist das für dich erstmal eine unbequeme Veränderung. Aber das ist okay, das ist für mich wichtig und für dich zumutbar. So, ne? Da geht es immer um diese Balance der Bedürfnisse, ne?
Ja, genau. Sehr schön. Mir hat es viel geholfen, diese unterschiedlichen gleichzeitigen Pole von Selbstfürsorge einfach nochmal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Wenn bei euch Fragen offen geblieben sind oder ihr es ganz anders seht, schreibt uns gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, dürfen wir zur Sponsorin der aktuellen Folge kommen und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, die Unterstützerin unserer aktuellen Folge ist Bianca aus Leipzig. Sie hat ihr eigenes Klamottenlabel gegründet, das heißt Tui Tui. Und ihr findet sie eben auch im Internet unter www.tuitui.de. Und da könnt ihr sehen, was Bianca alles Tolles näht. Sie näht Klamotten für Kinder und Erwachsene. Die sind schlicht, langlebig, hochwertig aus Biostoffen. Und die wachsen mit und sind total spiel- und tobefreundlich. Das heißt, es sind keine Klamotten, die eure Kinder irgendwie einengen oder die es irgendwie erschweren, auf Bäume zu klettern, weil alles irgendwie zu eng ist, sondern die sitzen ganz locker, die sind aus wirklich ganz hochwertigen Materialien gefertigt. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, es gibt so Mama-Kind-Partner-Look-Outfits. Das ist was, worauf unser jüngstes Kind total steht. Dass man dann manchmal so das gleiche Shirt oder das gleiche Kleid, einmal in groß und einmal in klein, und dann so gemeinsam anhaben kann. Und Bianca näht eben auf Bestellung und auf Wunsch. Das heißt, sie hat jetzt nicht ein riesiges Lager vorrätig. Manchmal habt ihr Glück und es gibt genau das, was ihr braucht, schon direkt zu bestellen. Aber sie fertigt eben auch für euch auf Bestellung. Das dauert dann um die 2 bis 3 Wochen. Und das ist deswegen für euch jetzt wichtig zu wissen, weil wenn ihr zum Beispiel Achtung. Was Schönes zu Weihnachten verschenken wollt, das ist ja auch ein super schönes Geschenk für Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, so ein selbst ausgewähltes, individuell gefertigtes Outfit, dann müsstet ihr wirklich jetzt langsam bestellen, damit das noch rechtzeitig vor dem Fest bei euch ankommt.
Genau, ihr könnt euch die Sachen von Bianca auch im Raum Leipzig, nimmt sie im Advent an verschiedenen Märkten statt. Da bekäme man auch die Möglichkeit, sich die Sachen mal anzuschauen und anzufassen. Ansonsten schrieb sie uns eben, genau, also 23.11., da wäre jetzt 25 mehr oder minder Bestellschluss für dieses Jahr, stöbert auf ihrer Homepage und geht in Kontakt. Und wir haben 2 Codes bekommen. Einerseits Nora Versand macht kostenfreien Versand ab 40 Euro und Nora Sale gibt 5% Rabatt aus der Kategorie Letzte Chance und Sommer Sale. Alle Infos und den Link zu tuitui.de, den packen wir euch wieder in die Shownotes. Vielen Dank. Cool, Nora, dann schauen wir in unser Postfach. Auffällig war, dass diese Woche haben viele Menschen uns zu sehr verschiedenen Folgen geschrieben, also auch zu den älteren Folgen, die natürlich überhaupt nicht veralten, aber das war irgendwie schön zu sehen, dass immer wieder Menschen hinzukommen. Hier jetzt aber eine Rückmeldung wollte ich dir vorlesen von Evelyn zur Hochbegabungsfolge. Ich möchte mich sehr dafür bedanken, besonders für deine sehr gute Aufklärung, liebe Nora, über die Herausforderungen und den Leidensdruck, die mit einer Hochbegabung einhergehen können. In der Folge wurde ja sehr deutlich, mit welchen Klischees hochbegabte Menschen zu kämpfen haben. Das ist der Grund, warum die meisten betroffenen Menschen, Hochbegabte, aber auch deren Eltern, nicht über ihre eigene Hochbegabung oder die ihrer Kinder sprechen und damit nicht nur wertvolle Chancen auf entsprechende Förderung vertan werden, sondern hochbegabte Menschen oft auch das Gefühl haben, sich auch engen Vertrauten nie vollständig wahrhaftig zeigen zu können. Während über psychische Erkrankungen mittlerweile durchaus viel gesprochen wird, ist das Thema Hochbegabung noch immer ein Tabu, das gebrochen werden sollte. Vielen Dank für euren Podcast und herzliche Grüße, Evelyn.
Ja. Das unterschreibe ich zu 100%, dass da noch viel Tabu-Aufbrucharbeit zu tun ist. Genau, und freue mich sehr, dass das aber auch dann eben so wahrgenommen wurde, dass wir da mit unserer Podcast-Folge versucht haben, genau damit anzufangen. Eine Nachricht hat uns noch erreicht zu unserer Freundschaftsfolge letzte Woche, also dieser Kinderfreundschaftsfolge. Die hat mich einfach sehr berührt. Da hat eine Hörerin einfach eine persönliche Geschichte erzählt. Wo manchmal dann Podcast und echtes Leben unglaublich gut zusammenpassen. Sie schrieb, liebe Nora, lieber Oliver, ich muss es euch einfach unbedingt schreiben. Am Dienstag habe ich die Alleranfang-Podcast-Folge zu den Kinderfreundschaften gehört und habe das mit dem Häuten und dem Schmerz so sehr gefühlt. Zwischen meinem 4. und meinem 19. Lebensjahr hatte ich eine beste Freundin. Nach meinem 19. Geburtstag, an dem sie sich von mir sehr schlecht behandelt gefühlt hat, hat sie mir eine Mail geschrieben, in der sie mit mir quasi Schluss gemacht hat. Das ist jetzt 17 Jahre her. All die Jahre habe ich sie immer wieder vermisst und alle paar Monate von ihr geträumt. Im letzten Jahr haben wir uns über Insta-Nachrichten zaghaft wieder angenähert. Gestern habe ich sie nun besucht und es war so schön. Eure Podcast-Folge hat mich somit quasi genau zum richtigen Zeitpunkt mitten ins Herz getroffen.
Oh, ist das schön. Ja. Oh, das ist echt schön. Das, ja, manchmal muss man da, kann man da nochmal versuchen anzuknüpfen und ja, den ersten Schritt zu gehen. Und super, dass die beiden es geschafft haben. Ich wollte dir noch auch eine Kinderfreundschaften Mail vorlesen von Anna. Und der Betreff ist: zwischen Büchern voller bester Freundinnen und echter Realität. Liebe Nora, lieber Olli, eure Folge zum Thema Kinderfreundschaften hat mich sehr berührt. Ich selbst hatte, seit ich 3 Jahre alt war, eine allerbeste Freundin. Wir waren fast wie ein kleines Ehepaar und haben jede freie Minute miteinander verbracht, bis wir uns im Jugendalter langsam voneinander gelöst haben. Wir haben bis heute Kontakt. Meine Tochter dagegen, 5 Jahre, hat noch keine echte Freundin. Im Innersten macht mich das manchmal traurig. Wir lesen sehr viel miteinander und in so vielen Kinderbüchern geht es um meine allerbeste Freundin, diese unerschütterliche, fast romantisierte Verbindung. Oft fällt es mir schwer, solche Geschichten vorzulesen, weil meine Tochter diese Erfahrung nicht kennt. Ich fürchte, dass sie daraus schließt, mit ihr stimme etwas nicht. Mittlerweile meide ich Bücher, in denen dieses Ideal so stark im Mittelpunkt steht, und doch ist es überall präsent, als wäre es der Normalzustand, eine allerbeste Freundin zu haben. Vielen Dank, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt. Es hat mir geholfen, meine eigenen Gedanken dazu zu sortieren und ein bisschen Frieden damit zu schließen, dass Kinderfreundschaften sehr unterschiedlich aussehen dürfen. Herzliche Grüße, Anna.
Ja, das ist auch eine total schöne Rückmeldung. Und mir ist das auch schon begegnet, dass teilweise wirklich in Kinderbüchern manchmal fast so davon ausgegangen wird, dass jedes Kind im Kindergartenalter oder noch davor eine beste Freundin oder einen besten Freund hat und dass man natürlich die ganze Zeit zusammen Abenteuer erlebt. Und nach meiner Wahrnehmung ist das wirklich in sehr, sehr vielen Kindheiten nicht der Normalzustand, sondern es gibt entweder manchmal noch gar keine richtige enge Freundschaft oder es gibt so sehr wechselnde oder auch durchaus spannungsreiche Beziehungen. Und es ist natürlich total wertvoll, da dann auch genau hinzuschauen und zu sagen, woher kommt dieser Schmerz bei mir, ne? Was würde ich beim Kind da wünschen? Klar, wenn ich selber sowas erlebt habe, ist das natürlich was, was schön wäre, wenn sich das quasi in der nächsten Generation fortsetzen würde. Aber wir dürfen uns immer wieder klar machen, nicht nur in Bezug auf Freundschaften, dass es einfach unendlich viele Wege gibt, eine schöne Kindheit zu erleben. Und dass wir manchmal als Erwachsene dazu neigen, da so einen eher defizitorientierten Blick drauf zu legen und zu sagen, es tut mir so leid, dass mein Kind keine beste Freundin hat. Oder dass mein Kind zum Beispiel ohne Großeltern aufwächst. Oder dass mein Kind nicht dieselben Naturerfahrungen macht, wie ich die als Kind gemacht hatte oder so. Wir gucken eher auf das, was fehlt. Und es ist oft ganz hilfreich, wirklich auch hinzugucken, zu schauen, aber was hat dieses Kind und was ist in seinem Leben alles da und präsent? Genau, dass wir nicht sozusagen anfangen, unsere Kinder für Dinge zu bemitleiden, die ihnen selber gar nicht fehlen. Und gleichzeitig finde ich das durchaus auch klug und kompetent, dann vielleicht manche Geschichten eher nicht vorzulesen, die so ein Gefühl von bei mir fehlt was wecken könnten. Mhm. Ne? Also da sozusagen sensibel auch vorzugehen bei der Auswahl von Kindermedien, ob das jetzt Hörbücher oder Bücher, Sendungen sind, so ein bisschen zu schauen, was wird da vermittelt als Normalzustand. Das ist auf jeden Fall eine total gute Idee.
Ja, finde ich auch. Ich hatte noch nicht drüber nachgedacht. Also dieses spezifische Bild von wie Kinderfreundschaft in so Erzählungen, das wird ja, glaube ich, von AutorInnen oft oder manchmal nur so als Vehikel verwendet, um halt irgendwie eine Handlung voranzubringen. Mhm. Oder es ist eigentlich ein Kunstgriff, der gar nichts, ist ja so ein Classic, ja. Mhm. Also Max geht mit seinem besten Freund Leo in den Kindergarten. Also eigentlich willst du eine Kindergartengeschichte erzählen und jetzt musst du da auch noch irgendwie so ein bisschen Futter reinbringen. Und ja, wenn das Thema sensibel ist, dann kann das schmerzen, ja? Kann das nerven. Verstehe ich
absolut.
Gut. Absolut. Ja. Okay, so viel für heute. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.